ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Wenn Sie demnächst in Berlin über den Alexanderplatz laufen oder am Cottbusser Tor unterwegs sind, dann könnten Sie ins Blickfeld von Videokameras geraten. Beide Orte gelten als Kriminalitätsschwerpunkte, sollen videoüberwacht werden. Das ist eine Veränderung im Berliner Polizeigesetz, die das Abgeordnetenhaus heute verabschiedet hat. Macht es Berlin sicherer oder ist das zu viel Überwachung? Darüber haben Regierung und Opposition im Parlament hitzig debattiert. Landespolitikreporterin Sabine Müller hat zugehört.
Es ist schon erstaunlich, wenn der erste Redner der Koalition zum Einstieg betont, was die Regierungsfraktionen nicht ins neue Polizeigesetz geschrieben haben. Mit Verweis darauf, was aktuell zur Verbesserung der Sicherheit in Fußballstadien diskutiert wird, sagte der SPD-Innenexperte Martin Matz.
Manchmal ist es eben richtig, Nein zu sagen, wie bei der biometrischen Identifizierung in Echtzeit.
Seine Botschaft? Längst nicht alles, was technisch möglich wäre, werde gemacht. Das neue Polizeigesetz wahre die Balance zwischen Sicherheit und Bürgerrechten. Geplant ist unter anderem dies: mehr Videoüberwachung an gefährlichen Orten, auch unter Einsatz künstlicher Intelligenz, die erkennen soll, wenn Menschen sich ungewöhnlich verhalten. KI soll auch helfen, das Internet nach Verdächtigen zu durchforsten. Die Polizei soll verschlüsselte Kommunikation abhören und Computer online durchsuchen können, auch präventiv zur Gefahrenabwehr. Viele dieser Maßnahmen müssen richterlich genehmigt werden. Opfer häuslicher Gewalt sollen besser geschützt werden. Vassili Franco von den Grünen und Niklas Schrader von der Linken geht die Gesetzesänderung viel zu weit.
Wer auf immer mehr Überwachung setzt, macht sich sicherheitspolitisch nicht auf den Weg in die Zukunft, sondern direkt zurück ins Jahr 1984 nach Orwell, meine Damen und Herren.
Uns nicht bekannte Algorithmen werden das Verhalten der Menschen auswerten. Niemand, der sich im öffentlichen Raum bewegt, wird sich dem entziehen können. Und Menschen werden ihr Verhalten anpassen. Bloß nicht auffallen, bloß nicht aus der Norm fallen.
Beide verweisen auf die Kritik der Berliner Datenschutzbeauftragten am neuen Polizeigesetz. Die Grünen überlegen, vors Verfassungsgericht zu ziehen. Gegen steigende Gefahren brauche es schärfere Gesetze, argumentiert dagegen der CDU-Abgeordnete Burkhard Dregger.
Nicht unser demokratischer Rechtsstaat ist der Gefährder, sondern die Terroristen und Schwerverbrecher, vor denen er uns wirksam schützen soll. Und deshalb darf Datenschutz den wirksamen Schutz vor Terror und organisiertem Verbrechen nicht verhindern.
Auch für Polizeikräfte bringe die Reform mehr Sicherheit, betonte Dregger. Während Grüne und Linke die Pläne ablehnten, stimmte die dritte Oppositionspartei, die AfD, zu. Allerdings gehe das Gesetz nicht weit genug, kritisierte der Abgeordnete Thorsten Weiß.
Sicherheit für Berlin wird es nur geben, wenn Sie die Ausländerkriminalität endlich als Problem anerkennen und entschlossen bekämpfen.
Berlin bekomme eins der modernsten und konsequentesten Polizeigesetze in ganz Deutschland, teilte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner nach der Abstimmung mit.
Berlin hat ein verschärftes Polizeigesetz. Morgen will der Bundestag voraussichtlich über das neue Gesetz zum Wehrdienst entscheiden. Das sieht unter anderem eine verpflichtende Musterung für alle jungen Männer ab dem Jahrgang 2008 vor. Schüler in ganz Deutschland wollen morgen dagegen demonstrieren, auch in Berlin und Brandenburg. Allerdings finden einige dieser Demos während der Schulzeit statt. RBB24-Inforadio-Reporter Felix Leitmeier hat mal Berliner Schüler gefragt, geht ihr morgen demonstrieren?
Ich persönlich nein.
Wahrscheinlich nicht.
Ich habe, um ehrlich zu sein, überlegt, aber ich denke, ich mache es nicht.
Schule aus in Berlin-Charlottenburg. Die Schüler, die hier auf dem Nachhauseweg sind, wollen zu großen Teilen morgen nicht gegen das neue Gesetz zum Wehrdienst demonstrieren. Die Gründe dafür ähneln sich teils stark.
Mir persönlich ist es wichtig, dass ich keinen Schulstoff verpasse.
Es ist bei mir die ähnliche Situation, dass ich morgen eine letzte Stunde vor einer Klausur habe, die es ein bisschen blöd wäre zu verpassen.
Außerdem schreibe ich auch am Montag eine wichtige Klausur.
Kein Wunder, denn viel Rücksicht werden die Schulen darauf nicht nehmen, dass die Schüler streiken. Ganz im Gegenteil, sagt Arndt Niedermöller, Schulleiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Berlin-Lichtenberg und Vorsitzender der Bundesdirektorenkonferenz.
Im Prinzip sind es unentschuldigte Fehlzeiten, die da entstehen, beziehungsweise wenn Leistungskontrollen sind, dann ist das entweder die Note 6 oder einmal 0 Punkte.
Das bestätigt auch Schulanwältin Katharina Sponholz von der Kanzlei Buse-Herz-Grunst.
Nach den Schulgesetzen besteht eine verbindliche Schulpflicht und wird durch politische Aktionen wie Teilnahme an einer Demonstration nicht aufgehoben. Die Schulpflicht bleibt also bestehen.
So sehen das mit Blick auf den Streik morgen auch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung und das brandenburgische Bildungsministerium. Dass Schulstreiks nicht erlaubt sind, ist nicht richtig, findet der 17-jährige Orkun Ilter. Der Zwölftklässler ist Vorsitzender des Berliner Landesschülerausschusses, der die Proteste gegen die geplante Wehrdienstreform unterstützt.
Wir müssen darüber sprechen, dass Schülerinnen und Schüler in gewisser Weise auch ihre Position klar und deutlich benennen können, Teil des politischen Prozesses sind. Und ich glaube, diese Zeichenwirkung, die jetzt gesetzt wurde, ist deprimierend gegenüber denen, die auch ihre Position kundtun möchten, aber es nicht können.
Das sieht auch ein Zwölftklässler vor der Schule in Berlin-Charlottenburg so, der Angst davor hat, dass es doch irgendwann einen verpflichtenden Wehrdienst geben könnte. Deswegen will er morgen zum Streik gehen und glaubt, er wird für sich einen Weg finden, dass es keine Konsequenzen gibt.
Schulstreiks also morgen in ganz Deutschland. Und wo wir gerade beim Thema Schule sind, ab dem kommenden Schulhalbjahr müssen Lehrkräfte in Brandenburg eine Stunde mehr unterrichten. Um sie an anderer Stelle zu entlasten, hat die brandenburgische Bildungsverwaltung festgelegt, an Brandenburger Grundschulen gibt es künftig nur noch eine schriftliche Klassenarbeit pro Fach und Halbjahr. Das sorgt für Unruhe, zum Beispiel an der Teltower Schule, die Landespolitikreporterin Amelie Ernst besucht hat.
Was brauchen wir als allererstes? Albert?
Mündliche Mitarbeit ist wichtig, hier an der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow, genauso wie an den rund 600 anderen Brandenburger Grundschulen. Doch weil das Land die Lehrkräfte entlasten will und nur noch eine Klassenarbeit pro Halbjahr vorschreibt, nimmt die mündliche Bewertung überhand, findet André Tangermann. Seine Tochter besucht die Teltower Grundschule.
Die ruhigen Kinder, für die ist das super schwer. Es gibt ja ruhige Kinder, es gibt introvertierte Kinder. Es gibt Kinder, die sind schriftlich einfach viel stärker als mündlich. Die können sich jetzt super schwer beweisen, weil dieser Anteil an diesen Klassenarbeiten und schriftlichen Arbeiten nur noch bei 20% liegt. Und den Rest müssen sie halt mit mündlich beweisen. Und wenn das ein Kind ist, was einfach super leise ist, dann kann das schwer zeigen, was es kann.
Deshalb hat André Tangermann eine Online-Petition gestartet. In der wird das Bildungsministerium aufgefordert, zu den alten Bewertungsrichtlinien zurückzukehren, speziell zu mehr schriftlichen Leistungen. Das sei nicht nur gut für die ruhigeren Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte, findet er.
Eine Lehrkraft muss ja auch eine Bewertung finden, die fair ist fürs Kind und die soll objektiv sein. Die soll nicht subjektiv sein, die soll objektiv sein. Und wenn ich ein Kind im Unterricht kaum kennenlerne, wenn ich da keine Resonanz von dem Kind habe, so ein Kind zu bewerten, ist super, super schwierig.
Unterstützung bekommt André Tangermann von Schulleiter Matthias Röhm. Auch er bezweifelt, dass die neuen Vorgaben die Lehrerinnen und Lehrer an seiner Schule entlasten.
Na, das kann ja keine Entlastung sein, weil eine Entlastung bedeutet ja nur, dass wir die Konzeption einer Arbeit nicht mehr machen müssen, einer zusätzlichen Arbeit. Und die Korrektur einer zusätzlichen Arbeit wegfällt. Dafür müssen wir ja, weil ja die Gewichtung für die mündliche Arbeit viel größer ist, für diesen mündlichen Zweig eine viel größere Leistung, viel mehr Energie und viel mehr Geschick aufbringen, um da eine passende Leistung zu finden und zu sagen, wir wollen, dass diese Kinder auch gerecht bewertet werden für das, was sie können.
Brandenburgs SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg kann diese Kritik allerdings nicht nachvollziehen.
Wir hatten die Situation, dass wir in jeder Schulwoche eine Klassenarbeit zu schreiben hatten. Das war vor 2-3 Jahren der Fall. Diese Situation war für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, die mit den Korrekturen entsprechend ja befasst sind, ein enormer Aufwand und auch eine ganz starke Belastung. Das Argument, dass dort stillere Schüler womöglich im Hintertreffen sind, das kann ich nicht gelten lassen. Die Lehrerinnen und Lehrer wissen ganz genau, wer vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schüchtern oder zurückhaltend ist.
Mindestens 20.000 Unterschriften will André Tangermann mit seiner Petition einsammeln. Dann könne auch das Bildungsministerium die Kritik nicht länger ignorieren.
Landespolitikreporterin Amelie Ernst war das. Seit über einem Monat grassiert in Brandenburg die Vogelgrippe. Wir haben noch die Bilder von den verendeten Kranichen im Kopf. Bei den Nutztieren mussten mittlerweile fast 200.000 Gänse, Enten und Hühner getötet werden. Zuletzt hat es ein bisschen nach Entspannung ausgesehen. Und nun das. Mehrere Katzen in Ostprignitz-Ruppin haben sich mit der Vogelgrippe angesteckt. Eine Katze ist gestorben. Was heißt das für Katzenbesitzer im Land? RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich umgehört.
Wer Katzen hat, die gerne im Freien rumstromern, kennt das Problem. Martin Pehle, Präsident der Landestierärztekammer und selbst Katzenbesitzer, fasst es so zusammen.
Wenn die an Freigang gewöhnt sind, die gehen mir die Wände hoch, wenn die nicht raus dürfen.
Trotzdem lässt der Fall aus Ostprignitz-Ruppin für für ihn keinen anderen Schluss zu. Katzenbesitzer sollten vorsichtig sein und den Freigang für die Tiere möglichst einschränken.
Ich sag mal, zumindest solange auch diese Aufstallpflicht für Geflügel gilt, daran kann man sich ja gut orientieren. Und ich vielleicht noch in einer Gegend wohne, wo sich viele Vögel aufhalten, wo sich Wassergeflügel sammelt, da wäre ich vorsichtig jetzt.
Die Stallpflicht für Geflügel gilt noch in fast allen Landkreisen flächendeckend. Einzig oder Spree und Dahme-Spreewald haben sie gelockert. Grundsätzlich können sich Katzen aber überall anstecken, sagt Werner Nüse, stellvertretender Landrat von Ostprignitz-Ruppin.
Das hat jetzt gar nichts mit der Gegend zu tun. Es ist einfach der tote Wildvogel, der halt irgendwo liegt. Wir sind ja immer bemüht, die einzusammeln. Es wird ja auch oft gemeldet, es wird dann auch gemacht. Aber wir wissen ja, die Katzen kommen ja auch in die Gebüsche, in wirklich abgelegene Gegenden, wo oft der Mensch gar nicht hingehen möchte oder kann.
Katzen sollten also auf keinen Fall mit Kadavern in Kontakt kommen. Bleibt die Freigängerkatze nun wirklich drinnen, braucht sie Möglichkeiten, ihren Jagdtrieb auszuleben, sagt Martin Pehle.
Das kann man machen, indem man viel mit der Katze spielt, mit so einer Reizangel, mit Federbäuschlein oder was weiß ich, gibt es ja so verschiedene Sachen. Das kann man machen, indem man Futter versteckt im Haus, dass sie das Futter suchen muss an verschiedenen Stellen, immer nur ein bisschen. Das kann man machen, indem man so Futterbälle kauft, wo die Katze sich das Futter rausangeln muss.
Na, lauter Vorschläge von Tierarzt und Katzenbesitzer Martin Pehle im Beitrag von Stefanie Brockhausen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Schneider und Silja Sotke. Wann immer Urte Kelm aus Hohenfino Zeit hat, besucht sie die alten Menschen einer Seniorentagespflege mit ihren beiden Therapiehunden, den schwarzbraunen Mischlingen Sammy und Laila.
Das ist unglaublich. Also das macht was mit den Senioren, das macht aber auch was mit mir. Also dieses direkte Zurückbekommen von Freude, von Herzen in den Augen. Und das schaffen die beiden mit links.
Die 55-jährige Brandenburgerin, die hauptberuflich als Lehrerin arbeitet, hat dafür lange in ihrer Freizeit in der Hundeschule trainiert. Ein Therapiehund muss ausgeglichen und menschenfreundlich sein. Das sind Sammy und Laila. Bei ihren Besuchen in der Seniorentagespflege werden Frauchen und die beiden kniehohen Hunde immer sehnlichst erwartet.
Hallo!
Hallo!
Bekannte Gesichter, das ist sehr schön.
Psst, noch nicht.
Sag mal hallo, 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 hallo.
Dass der 6-jährige Hund Sammy diese Besuche wieder mit Spaß und Neugierde machen kann, ist fast ein kleines Wunder, denn der Mischlingsrüde war sehr krank, erzählt Urte Kelm.
Mein Hund hat lange Zeit geniest, als ob er Grippe hätte. Und bis sich herausgestellt hat, er hat irgendwann mal einen giftigen oder einen aggressiven Schimmelpilz sich eingesogen. Und der greift von innen die Knochen an. Und wenn das nicht behandelt wird, muss er sterben.
Bis zur richtigen Diagnose war es ein weiter Weg. Sammy musste ins CT, zur Biopsie. Es folgten 2 OPs, bei denen der Schimmelpilz aus dem Gewebe entfernt wurde. Die Kosten fast 5.000 Euro. Trotz vorhandener Hundekrankenversicherung.
Da habe ich dann irgendwann die Rechnung eingereicht und dann wurde mir geschrieben, dass ja der Höchstsatz erreicht ist und für dieses Jahr und deswegen ganz große Kosten also dann übrig geblieben sind. Und ja, das war ein Schock.
Urte Kelm hätte einen Kredit aufnehmen müssen, um die Behandlung zu finanzieren. Doch dann erfahren die Senioren und die Geschäftsleitung der Tagespflege von Sammys Not, Pflegedienstleiter Steffen Hunke.
Und da sind wir dann auf die Idee gekommen und sagen, okay, wir helfen Urte, machen eine Spende. Und was draus geworden ist, das ist das Tolle, dass die alten Leute dann in allen 3 Tageseinrichtungen bei uns gesammelt haben und auch nochmal eine immense Summe, 1.000 Euro, zusammengekommen sind.
Bewohner und Geschäftsleitung spenden insgesamt 2.000 Euro. Die Hunde bedeuten vor allen Dingen den älteren Menschen hier sehr viel.
Ich habe immer Hunde gehabt und würde heute gerne nochmal welche haben wollen.
Schöne Abwechslung und die sind auch so lieb.
Hunde ist überhaupt eine gute Sache, so gerade für uns ältere Menschen, weil man ja teilweise vereinsamt und durch die Hunde, man lebt auf.
Die Spenden der Tagespflege und zusätzlich noch die über eine Crowdfunding-Plattform haben Sammys Leben gerettet. Eine Erfahrung, die Urte Kelm sehr berührt.
wie viele sich da auch engagieren und wie viele sich auch mit dem Hund identifizieren. Das ist so unglaublich. Und ich bin unglaublich dankbar.
Dankbar sind sie sicher auch in der Tagespflege in Hohenfinow, dass Sammy und Laila weiter Freude und Abwechslung in das Leben der Seniorinnen und Senioren bringen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.